Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimenlai. Und heute mal direkt am Anfang ein Hinweis der anderen Art. Letzte Woche habe ich ja über die, ja, sagen wir mal, gefährlichen Straßen in China gesprochen und auch ganz kurz die aktuellen Entwicklungen bei den Automobilkonzernen erwähnt, vor allem BYD und Xiaomi. Und ja, es war ja hier Qingming-Fest und habe ja gesagt, ich bleibe in der Stadt. Ich muss da nicht wie alle anderen irgendwie versuchen, fluchtartig auf Reiseschalter umzustellen. Das war auch ganz gut, wobei es für viele vor allem der Regen war, der zum Problem wurde. Und da hatte ich im Prinzip Glück, dass ich in der Stadt geblieben bin und habe gedacht, naja, irgendwas musst du ja machen Sinnvolles. Und habe angefangen, Guangzhou zu erkunden und das Xiaomi-Auto gesucht, diesen blauen Flitzer, und auch gefunden. Ich habe dann wirklich Baidu genommen. Also Baidu ist sozusagen das Google von China, wenn man so möchte, die Suchmaschine. Wobei heute Baidu jetzt die Suchmaschine nicht mehr so stark genutzt wird. Habe dann eingegeben, wo finde ich denn da den Xiaomi SU7? Da kamen verschiedene Xiaomi-Shops, weil es ist nicht so, dass der überall zu finden ist. Und bin dann zu einem hingefahren, habe dort ein bisschen geguckt, ihn gefunden, natürlich sofort, war natürlich nicht der Einzige, der dort war. Und ja, sogar ein paar Videos gemacht, denn die haben zufällig in dem Moment, wo ich kam, gerade das Auto vorgefahren, sozusagen vorne dran gestellt. War ganz interessant. Und ja, wer das mal verfolgen möchte, aus sich so Bilder anschauen möchte, dem sei mein LinkedIn-Account empfohlen. Also der Account nicht, sondern einfach mal mich bei LinkedIn suchen. Er Gnebe findet mich relativ schnell. Mir auch gerne folgen oder euch vernetzen. Und da habe ich immer wieder interessante Beiträge, die ich schon auch poste. Und dann haben jetzt die Woche zu Xiaomi auch kurz gesagt, naja, was ist denn eigentlich vielleicht auch das Problem für Xiaomi, wenn sie jetzt E-Autos herstellen. Aber darüber soll es heute nicht gehen, sondern über ein ganz anderes Thema. Und das, ja, schließt sich natürlich insofern an, als das auch einen Grund hat, dass ich momentan in Guangzhou bin. Denn ja, hier habe ich eben die Möglichkeit, sowas auch mitzuverfolgen, sowas direkt zu sehen. Es ist nicht so, als wären solche Entwicklungen in, ja, jeder Stadt so zu verfolgen sind. Und deshalb habe ich auch die Entscheidung getroffen, in eine von diesen Top-Städten zu gehen. Aber jetzt die Frage, ja, was sind denn eigentlich die Top-Städte in China? Das will ich heute mal ein bisschen erörtern und dann auch sagen, was ist denn die Top-Stadt tatsächlich? Und dazu erstmal so ein bisschen, ja, von der Aufteilung ist China eigentlich unglaublich interessant. Mir ist aufgefallen, dass ja viele keinen wirklichen Plan haben, buchstäblich, wie sich China eigentlich so gestaltet in Bezug auf die Städteentwicklung. Und das ist auch kein Vorwurf oder irgendwie irgendeine Form der Arroganz. Ich muss zugeben, ich wüsste es auch nicht, wenn ich nicht A, in China wäre oder beziehungsweise in Asien viel unterwegs wäre und B, mich auch extrem für Geografie interessiere. Habe jetzt ja auch gerade nochmal eine große China-Karte gekauft, die Tage, und die tatsächlich hier auch in meiner Wohnung aufgehangen, aber ich habe mich schon immer dafür interessiert. Also zum Beispiel früher in den Sommerferien als kleiner Junge noch die Hauptstädte der Erde auswendig gelernt und so weiter. Und ich schaue mir auch immer die Karten an, egal wo ich jetzt bin, auch in anderen Ländern. Und da muss man sagen, ist China sehr interessant insofern, als dass sich ungefähr 94% der Menschen in nur 43% des Landes bewegen. Also wir haben eine ganz, ganz starke Trennung. Die meisten leben eben im Osten, wobei, wenn man so einen Strich durchs Land ziehen würde, also ich versuche uns die Podcast-Folge heute so zu gestalten, dass sie keine Karte braucht. Wenn man so eine Linie ziehen würde, dann würde im Prinzip sozusagen vom Nordosten runter in den Südwesten verlaufen und eben die meisten leben im Osten. Das liegt einfach daran, dass dort das Land deutlich attraktiver ist. Zum einen hat man eben die großen Wasserquellen zwar teilweise im Westen, aber die Flüsse fließen dann gen Osten, das heißt, da habe ich das fruchtbare Land. Und dann natürlich auch einfach, dass ich in diesen Becken und auch der Küstenregion viel besser ansiedeln kann. Ich habe nicht diese Plateaus, wo ich im Prinzip Probleme habe, Sachen anzubauen. Habe ich im Westen auch teilweise Wüsten, die Gobi-Wüste oder das Himalaya, das dann zum Beispiel auch den Regen quasi klaut für gewisse andere Hochebenen. Also das ist nicht wirklich so, als wenn da besonders viele Menschen leben könnten. Ganz wesentlicher Grund, warum China so eine große Bevölkerung hat, ist natürlich auch der Reisanbau. Auch der kann nicht überall stattfinden, der findet vor allem im Süden statt. Aber auch im Norden gibt es eben Regionen oder im Nordosten, die dann attraktiver sind. Und insofern hat es sich schon immer so dargestellt, dass eben die meisten sozusagen in dieser Wiege vor allem um den Gelben Fluss und den Yangtze dann leben. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Städte schauen, dann ist natürlich auch sehr, sehr interessant, wie das sich gestaltet. Und da gibt es im Prinzip drei ganz große Ballungszentren. Ja, das eine, das ist das, wo ich gerade bin, das Perlflussdelta mit Guangzhou, mit Shenzhen, aber mit vielen auch nochmal relativ großen Städten direkt herum. Und dann natürlich der Anschluss direkt zu Hongkong und Macau. dann habe ich die zweite große Metropolregion, das ist dann Peking, Tianjin, Hubei. Tianjin kennen wahrscheinlich die meisten schon nicht. Also sozusagen die, die Stadt, die Peking mit dem Meer verbindet. Peking liegt ja nicht direkt am Meer, also das ist sozusagen die Hafenstadt so ein bisschen, also auch wichtig für Handel. Und diese Region ist natürlich auch unglaublich groß und entwickelt. Und die dritte, das kennt man dann schon eher, das ist im Prinzip das Yangtze-Delta, das ist alles um Shanghai herum. Also da sind auch Städte wie Shanghai natürlich, Nanjing und Suzhou dabei. Also ganz, ganz wichtig, vor allem natürlich auch mit Shanghai, der größte Hafen der Welt, aber das sind auch einige Städte. Also das ist auch wirklich unfassbar, diese Städte, das sind Millionenstädte, die aber einfach zusammenwachsen. Also wo einfach innerhalb von, wo auf sehr, sehr geringem Raum sehr, sehr viele Menschen leben und sehr, sehr viel Entwicklung und Wirtschaftsleistung auch stattfindet. Es gibt dann natürlich auch andere Regionen, die trotzdem unglaublich groß sind, unglaublich entwickelt und auch mittlerweile sehr, sehr wichtig, wie zum Beispiel Chongqing und Chengdu in der Mitte, also eher Zentralchina. Dann die ganze Shandong-Halbinsel mit Qingdao, Fujian, also gegenüber von Taiwan. Also auch wirtschaftlich ganz, ganz starke Regionen, aber sind eben nicht so von dieser, sagen, Urbanisierung so stark geprägt. Wenn ich zum Thema Urbanisierung bin, ist eben auch die Frage, ja, wie viele Leute leben denn in Städten mittlerweile in China? Könnt ihr aber überlegen, was ihr so glauben würdet. Denn die meisten wissen nicht, dass in China schon seit längerem die meisten Leute in Städten leben, weil es eben eigentlich immer noch so ein bisschen Köpfen ist, eher agrar geprägt, eher ein Land, wo trotzdem die Landbevölkerung dominiert. Und das ist bereits seit 2010, 2011. Da wurde die 50er-Marke sozusagen durchschritten, ist das nicht mehr so. Heute leben etwa 65% der Menschen in Städten. Seit den 2000er Jahren ging das dann wirklich rapide nach oben, als diese Reformen quasi abgeschlossen waren. Und dann wurden die Städte eben unfassbar attraktiv, sodass dann viele, manche als Wanderarbeiter, aber dann immer mehr auch wirklich in die Städte gezogen sind. Natürlich heute auch, aufgrund von Bildung für Kinder und so weiter. Also ich meine, braucht sich die Vorteile von Städten aufzuzählen. Gibt natürlich auch Nachteile. Und trotzdem mal zum Vergleich, also in Deutschland liegt die, was ist eigentlich das andere Wort, was ich gerade suche, Verstädterungsquote? Nee, wahrscheinlich nicht. Also die Urbanisierungsrate in Deutschland bei über 70%. Aber in Deutschland ist es so, dass eben viele in kleineren Städten leben und in China sind es dann schon größere Städte. Insgesamt sagt man in China, es gibt so irgendwie 650 Städte anerkannte, davon ungefähr 150 mit mehr als 1 Million Einwohner. Und wenn wir jetzt auch ganz kurz drauf gehen, was ist dann wirklich die größte Stadt, was sind die größten Städte? Also da ist dann relativ klar Shanghai. Da redet man von der, wenn man wirklich die ganze Region nimmt, von ungefähr 28 Millionen. Muss auch sagen, also Shanghai ist wirklich ein Riesenteich. Kein Moloch, nicht so wild und unorganisiert. Also man stellt es immer dann total chaotisch vor oder total beengt. Das ist es nicht, weil es einfach auch riesengroß ist. Aber Shanghai ist eben von der Bevölkerung ganz klar die Nummer 1. Hinten dran kommt dann Peking mit 21 Millionen, dann Chongqing mit 16, dann Tianjin, die ich gerade erwähnt habe, mit 14. Und dann kommt Guangzhou, wo ich gerade sitze, mit 14 und Shenzhen noch mit 13. Das sind so, wenn ich rein auf die Bevölkerung schaue. Aber wir wissen ja, Bevölkerung ist erstmal, das ist ein, aber viel interessanter ist ja eigentlich, wie gestalten sich solche Städte und wie kann man die eigentlich einordnen in Bezug auf ihre wirtschaftliche Stärke, auf Basis von Lebensqualität und so weiter. Und dann gibt es in China ein System, das sich Tier-System schimpft. Also Tier, das ist das englische Wort, wird wie das deutsche Wort Tier geschrieben, heißt im Prinzip sozusagen eine Art Hierarchie der Städte. Es gibt da verschiedene Definitionen, es gibt keine ganz einheitliche Definition, aber man unterscheidet eben diese Städte und Cluster, die in 4 Kategorien. Die höchste ist eben die Tier-1-Kategorie und da sagt man eigentlich, fallen die Städte Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen drunter. Also diese Städte heben sich nochmal ganz besonders ab, aufgrund ihrer politischen Bedeutung, Wirtschaftsleistung. Wenn ich jetzt dorthin gehe, was wären die Sachen, die mir sofort auffallen? Das sind eben die Lebenskosten, die höher sind, aber natürlich auch die Gehälter. Meistens renommierte Firmen, die dort angesiedelt sind. Da natürlich auch internationaler, gleichzeitig mehr Ausländer. Eine bessere Infrastruktur, das betrifft dann natürlich alles, also Straßenqualität, Bildung, Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel. Man sieht auch gewisse Dinge einfach, die man woanders nicht sieht, zum Beispiel wesentlich mehr Polizeipräsenz und so weiter. Also schon gewisse Unterschiede. Und wenn ich jetzt schaue, hinten dran in diesem sozusagen zweiten Cluster, also ich würde übrigens sagen, eigentlich muss dann das erste Cluster, es gibt mittlerweile auch Definitionen, die schon sagen, okay, da gehören auch andere Städte mit rein, aber ich würde schon diese klassische Definition noch nehmen. Mittlerweile würde ich aber schon sagen, muss man eigentlich Zhongjing wahrscheinlich schon auch von hinzurechnen. Ich glaube, ja, man muss da auch nochmal Abstufung machen, aber es ist gar nicht so wichtig. Die Frage ist jetzt, warum macht man überhaupt sowas? Warum gibt es sowas in China? Man, das gibt es ja auch nicht. Deutschland erscheint ja auch keiner zwischen erste Klasse und zweite Klasse bei Städten. Ja, das ist einfach für manche Leute als Orientierung ganz hilfreich, für Investoren, aber auch für ja, Consultants, für Firmen, die sich eben danach doch richten. Und dann, ja, von vielen Städten hat man eben noch nie gehört. Also ich kann jetzt mal in das zweite Cluster gehen. Ich würde sagen, die meisten von euch kennen dort fast keine einzige Stadt. Und auch, wie gesagt, das ist kein Vorwurf, aber ja, okay, Chongqing und Chengdu vielleicht noch, ja. Aber Ningbo, obwohl es einer der größten Häfen der Welt ist, hat man wahrscheinlich noch nicht gehört. Qingdao, Suzhou, da wird es, glaube ich, schon bei den meisten sehr, sehr eng. Ja, Wuhan würde ich da auch mit reinzählen. Also das kennt man jetzt aus einem anderen Kontext. Also ja, und für viele ist es eben eine ganz wichtige Orientierung. Die können sich auch danach ausrichten, Entscheidungen treffen oder sagen, okay, wo wollen wir zum Beispiel, sag mal, ich will jetzt irgendeine Kette ausrollen, Geschäft. Und dann kann ich eben sagen, auf der Basis sind es bestimmte Parameter und ich entscheide eben zwischen ja, einer Clusterstadt 2, 3 und 4. Und die 3 und die 4, die sind dann ja nochmal ganz anders strukturiert. Und auch ja, Unternehmen wie Alibaba zum Beispiel. Ja, bei ihrer Strategie sagen die zum Beispiel, okay, wir setzen jetzt vermehrt auf 3 und 4. Warum? Weil dort eben zum Beispiel mehr Potenzial ist. Kaufkraft nicht so hoch, aber ich eben noch ein ganz anderes Entwicklungsstadium habe. Also es ist sozusagen schon eine Orientierung, die für ja, Geschäftsleute, für Investoren und so weiter hilfreich sein kann. Und ja, auch für Leute wie mich im Endeffekt kann man sich natürlich so ein bisschen überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendwo in eine Stadt hingehe, welche Stadt würde ich denn ausschließen? Weil ich sage, okay, also in dem dritten Cluster, Tier 3, vielleicht eher nicht, weil da habe ich dann wahrscheinlich ein bisschen Probleme, ja, wenn ich jetzt als Ausländer hinkomme. Also kann man sich schon auch so ein bisschen dran ja, orientieren. Ja, und dann kommen wir jetzt mal dazu, was ist denn wirklich sozusagen die Königsstadt? Wer ist denn ganz vorne? Ich habe jetzt die Top 4 genannt. Wer ist sozusagen die Nummer 1? Und da sage ich auch gleich, es hören ja auch hier vor allem Leute auch zu, die teilweise selbst in China sind, die sich mit China sehr gut auskennen. Und die werden jetzt vielleicht gleich sagen, nee, Erik, das stimmt so nicht. Letztendlich gibt es da keine wirkliche einheitliche Definition. Es gibt in China nochmal den China Integrated City Index, der sozusagen nochmal genau schaut, welche Stadt ist wie entwickelt, in welchem Bereich. Und da ist tatsächlich die Nummer 1 Peking. Ja, ich glaube, die meisten hätten auf Shanghai getippt. Und wie gesagt, das würden auch viele argumentieren, die sagen, Shanghai ist eigentlich die entwickelste Stadt. Ja, nach dieser Definition ist es Peking. Und wenn man sich ein bisschen mit China auskennt und beschäftigt, dann ist es eigentlich auch wiederum gar keine so große Überraschung. Denn natürlich muss man immer schauen, was ist denn besonders wichtig. Und Peking ist eben insgesamt unfassbar entwickelt trotzdem. Ja, natürlich hat es, was den zum Beispiel Finanzsektor angeht, kann es nicht mit Shanghai oder Shenzhen mithalten, die zum Beispiel auch die großen Börsen haben. Peking mittlerweile ist ja die dritte Börse eröffnet worden, aber das ist eher eine kleinere Börse, nicht vergleichbar mit Shanghai und Shenzhen. Ja, also als Finanzplatz nicht die Relevanz. Ja, auch historisch war natürlich Shanghai für den Handel und auch für Finanztransaktionen entscheidender. Aber zum einen, bis klar, Peking ist das politische Zentrum von China und da kommt auch nichts auch nur ansatzweise ran. So, dann ist ein Faktor, dass da trotzdem relativ viele große und wichtige Firmen sind, sei es aus dem Automobilbereich, sei es auch aus dem teilweise durch Finanzwesen, sei es auch aus der Schwerindustrie oder auch aus der Tech-Industrie, wie zum Beispiel Baidu. Ja, die sitzen in Peking. Also, es ist schon auch eine Stadt, die sehr, sehr innovativ ist und die zum Beispiel eben auch die selbstfahrenden autonomen Taxis hat. Die fahren hier in Guangzhou nicht. Ja, also, das hängt auch mal damit zusammen, mit wem eben diese Firmen zusammenarbeiten, wo sie die Möglichkeiten haben. Und da ist es eben so, dass man in Peking sehr kurze Wege hat zur Politik. Und das ist nicht ganz unwichtig. Und das Zweite ist, man hat noch kurze Wege zu was anderem. Und das sind die Unis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. China ist, wie wir alle wissen, mittlerweile, was ja sowohl Forschung und Entwicklung angeht, als auch Bildung, eindeutig unter den absoluten Top-Ländern der Welt. Und Peking ist in China führend, was es angeht. Ja. Also es ist so, dass ungefähr ein Viertel der gesamten Top-Unis, also auch wieder hier so die First-Class-Universities, dass die alle in Peking sind. Und Peking hat 34 Top-Universitäten, Shanghai kommt nur 15. Guangzhou ist auf Platz 4 hier, die sind, haben nur 7. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass eben in, ja, die Talente in Peking natürlich auch nah an den Firmen dran sind, dass ich die dort bedienen können. Und dann habe ich eben auch dort große Forschungs- und Entwicklungszentren. Das ist für eine Stadt natürlich insgesamt wichtig als Attraktivitätspunkt, aber auch für die Entwicklung, für die Firmen. Und deshalb ist Peking so ein bisschen in diesem Gesamtkontext vor Shanghai für viele angesiedelt. Wie gesagt, kommt immer ein bisschen darauf an, wie ich es definiere. Es gibt natürlich auch Parameter, wo Shanghai im Einzelnen vorne wäre, ja, zum Beispiel bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf und so weiter. Aber zum Beispiel auch, wenn ich jetzt auf die Reisestatistiken schaue, ist Peking auch tatsächlich die Nummer 1 in China. Da waren die meisten Milliardäre deutlich vor Shanghai übrigens, ja, und auch übrigens diese Städte alle deutlich vor Städten wie New York oder London, was das angeht. Also da sitzen Leute mit richtig, richtig viel Geld. Und wenn ich da nochmal so ein bisschen drauf schaue, die Städte mit den meisten Millionären in China, da ist Peking Nummer 1, dann kommt Shanghai, dann kommt Shenzhen und dann kommt Guangzhou, wo ich hier sitze momentan. Ja. Das mal so ein bisschen zur Einordnung. Also es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, ganz verschiedene Sichtweisen. Ja, und für mich jetzt, wer jetzt fragt, okay, Erik, warum bist du denn nicht in Peking? Ja, bist du in der falschen Stadt? Du musst doch wirklich am Puls der Zeit sein. Und das ist eben in China schwer so zu einzuordnen, denn es gibt ja Länder, die sind unglaublich zentralistisch aufgebaut, die im Prinzip eine große Stadt haben oder sagen wir ein, zwei Städte und danach war es das. Also das extremste Beispiel, was ich kenne, ist wirklich Bangkok. Also Thailand besteht wirtschaftlich nur aus Bangkok im Prinzip. Also klar, ich habe den Tourismus auch verteilt, aber es gibt keine Stadt, die ja nur ansatzweise da rankommt. In China ist es aber letztendlich ja schon aufgeteilt. Also wenn Peking zwar die klare Nummer 1 ist, aber dann haben die am Ende, ich glaube, die haben ja vielleicht vom Bruttoinlandsprodukt haben die vielleicht so 5% oder so. Also das ist jetzt nicht so entscheidend wie in anderen Ländern. Und selbst in vielen entwickelten Industrieländern hast du eben ein paar Städte, die sozusagen da ganz besonders herausstechen. Aber in China ist es eben anders aufgeteilt. Von daher ist immer die Frage, wo setzt man den Fokus drauf? Und für mich war jetzt hier interessanter, dass ich natürlich, und das vielleicht auch nochmal so als Vergleich, in Peking wird natürlich sozusagen ganz anders gewirtschaftet und gehaushaltet als jetzt zum Beispiel hier im Perlflussdelta, wo natürlich hier ist viel mehr privat geprägt insgesamt und in Peking natürlich viel mehr auch staatlich. Und ja, Visa, wenn du jetzt fragst, warum bist du nicht in Peking? Ja, also liegt vor allem auch am Wetter. Also Peking finde ich ist keine besonders attraktive Stadt, was das Leben angeht. Und da ich ja auch kein Gehalt beziehe oder so in Peking, gibt es von der Seite her für mich relativ wenig sozusagen Motivation. Und da ich auch nicht irgendwie jetzt politisch mich engagiere oder auch jetzt irgendwie berichte über die chinesische Politik oder irgendeiner Form, ist es für mich gar nicht so attraktiv. Klar, mit so einem Robotaxi würde ich gerne mal fahren oder mit diesen Selbstfahrenden, die gibt's hier noch nicht. Da muss ich dann wahrscheinlich nach Shenzhen, aber ich finde hier die Region um das Perlflussdelta einfach viel angenehmer. Und wie gesagt, das Wetter ist für mich immer ein ganz wichtiger Faktor. Ich gehe nirgends hin, wo ich mich wohlfühle. Mir hat es schon gereicht, dass ich hier die ersten Wochen wirklich ein bisschen gefroren habe in Guangzhou. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Scheinbar ist dieses Jahr auch wirklich kälter, als es normalerweise der Fall ist. Also, dass hier der März noch relativ frisch war. An sich ist er ja wirklich subtropisch. Das heißt, man hat dann im Sommer durchgehend ganz, ganz andere Temperaturen. Und Peking ist natürlich ganz hartes Kontinentalklima. Ja? Also das ist ein ganz kalter Winter und ein ganz heißer Sommer. Und das ja, brauche ich so nicht unbedingt. Und auch die Luftqualität, auch wenn die deutlich besser ist als früher, ist natürlich in Peking anders. Da habe ich auch viel mehr noch Staub und so weiter. Also das ist für mich einfach, ja, gibt es für mich zu wenig Gründe. Und deshalb bin ich auch hier sehr, sehr zufrieden mit meiner Wahl, wo ich im Prinzip die von den Top-Städten die unterentwickelste, wenn man so will, gewählt habe, aber die trotzdem relativ reich in Kultur ist, was zum Beispiel in Shenzhen nicht der Fall ist. Shenzhen ist halt sehr, sehr modern. Da fehlt aber so ein bisschen dieser Faktor. Und hier habe ich eben ganz verschiedene Komponenten. und natürlich auch ein Stück weit diese Scham, dass eben nicht so international ist wie zum Beispiel Shanghai und Peking. Ja, was natürlich auch wieder gut ist für meine persönliche Entwicklung, für meine Mandarin-Kenntnisse, auch so ein bisschen für diesen Abenteuereffekt. Ja, also das ist sozusagen noch mein persönliches Fazit oder sagen meine persönlichen Beweggründe, warum ich wo wie in China bin und werde natürlich jetzt aber auch anfangen, ein bisschen zu reisen. Vielleicht schon diese Woche, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich am übernächsten, da werde ich mal in eine Nachbarstadt nach Fushan und so weiter fahren, dann hier ein bisschen per Fußdelta. Ich werde mich eher im Süden orientieren. Ich war schon in mittlerweile fast allen großen Städten. Jetzt gibt es nur noch ganz wenige, also von diesen wichtigsten. Von den Top 20 habe ich jetzt, glaube ich, so 10 Stück oder so bestimmt schon abgehakt. Da fehlt jetzt nicht mehr so viel. Aber da werde ich jetzt auch noch mal im Süden vor allem dann ein bisschen was abgrasen, wenn sich die Zeit ergibt. Ich habe viel um die Ohren muss immer gucken, wo das dann noch so reinpasst. Denn China ist natürlich auch ein großes Land, auch wenn die Züge hier schnell fahren und pünktlich. Natürlich ist es dann trotzdem immer ein bisschen zeitaufwendig. So, und damit würde ich sagen, ja, lasse ich es für heute. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut. Xia. Hui. Tian.